ARD.
Wir stecken mitten im November, aber wir haben tatsächlich eine Märzwoche zu besprechen. Mit E. Diese Woche war so stürmisch wie der November selbst. Und mittendrin in diesem Sturm, an Problemen, Kanzler Merz. Am Montag haben wir von Berlin Code eine Sonderfolge zum Rentenstreit in der Union gemacht und wir schauen, ob irgendwie Bewegung in die Sache gekommen ist. Dann hat Friedrich Merz mit einer Bemerkung beim Klimagipfel in Brasilien für Empörung gesorgt. Wieder einmal. Man könnte ja schon fast eine Rubrik draus machen, Merz der Woche. Denn wir erinnern uns, schon vor ein paar Wochen hat er mit einer Aussage zum Stadtbild eine Debatte ausgelöst. Und die verfolgt ihn bis in diese Woche, wo es bei einer Preisverleihung einen weiteren Merz-Moment gegeben hat. Den habe ich live miterlebt und kann gleich darüber berichten. Und dann hat Merz noch ein weiteres Problem an der Backe, nämlich seinen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der gerade für Schlagzeilen sorgt wegen eines Interessenkonfliktes. Es geht um den Zugang zu Politikern und Ministern, offenbar gegen Geld. Also, wir haben einiges zu besprechen und das mache ich in dieser Woche mit Anna Engelke. Sie ist stellvertretende ARD-Hauptstadtstudioleiterin und begleitet den Kanzler immer wieder auf seinen Reisen und schaut, was der so treibt. Und Iris Seyram ist bei mir. Iris ist nicht nur Juristin und weiß daher genau, was Politiker dürfen und was nicht. Sie hat sich diese Woche auch konkret mit dem Fall Weimer befasst. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, wieder ordentlich was los. Anna, lass uns direkt mit dem Rentenstreit anfangen. Gibt es da Bewegung?
Es gab Gespräche, aber ich glaube, es gibt noch keine Bewegung. Also sie suchen noch eine Lösung. Es ist ja so, dass die Junge Union bzw. die junge Gruppe im Bundestag in der Unionsfraktion, die haben 18 Leute, die Koalition hat nur 12 Stimmen Mehrheit und deswegen braucht Friedrich Merz diese 18 jungen Unionisten, dass sie mit ihm und für sein Rentenpaket stimmen. Und das ist ja so die Frage, ob sich da was bewegt hat. Und da kann ich dir sagen, nein, sie sind noch in Gesprächen.
Also und für alle, die jetzt sagen, oh Gott, was war das jetzt nochmal mit dem Rentenstreit? Nur mal ganz kurz. Es geht um die Frage, wie stark die Renten in den kommenden Jahren steigen. Also ganz wichtig, gekürzt oder gesenkt wird da nichts. Die Regierung will das aktuelle Niveau halten. Das heißt also, Renten sollen weiter steigen nach der bisherigen Berechnung und zwar bis 2031. Und jetzt ist die große Frage, was kommt danach? Danach ist geplant, weiteres staatliches Geld dazu zu schießen, damit die Renten stärker steigen, als das eigentlich rechtlich vorgesehen wäre. Und das war ja eigentlich so der Wunsch der SPD. Iris, wer kümmert sich denn jetzt um das Problem, also damit da irgendwie wieder Fahrt aufgenommen wird?
Du meinst, damit da irgendwie versucht wird, ja, diesen gordischen Knoten zu lösen?
Genau.
Also in der Tat liegt es formal eigentlich im Bundestag, ne? Also weil das Kabinett und die Regierungsmitglieder waren sich ja total einig, das machen wir so. Das ist der ausgehandelte Kompromiss gewesen, den es schon in den Koalitionsvereinbarungen so gegeben hat. Also Haken dran, jetzt Parlament. Aufgabe von Jens Spahn. Der müsste sich jetzt darum kümmern, dass die Abgeordneten irgendwie wieder eingefangen werden. Das sind ja vor allen Dingen die sogenannte junge Gruppe. Ob da wirklich Bewegung ist, wir hören es jetzt aktuell nicht. Ich höre aus der Partei, dass man auf allen Ebenen versucht, hier an Lösungen zu arbeiten. Allerdings wird das wirklich schwer, weil man muss schon sehen, dass für die SPD ist das wie so eine heilige Kuh. Also das, was bei der Union das Thema Migration ist, wo sie ja auch wirklich viel von der SPD verlangt haben, das ist eben jetzt für die SPD die Rente. Die sagen, Leute, nee, wir sind auch über ganz schön viele Stöcke gesprungen, jetzt seid ihr dran.
Was ich gehört habe, Linda, wenn ich das noch dazufügen darf, also ne, Jens Spahn, der Unionsfraktionschef und sein Counterpart ist ja Matthias Mirsch von der SPD und dann gibt es noch Alexander Hoffmann, ein dritter Name, um alle zu verwirren, das ist der Chef der CSU-Landesgruppe, die sind die drei, die formal darüber sprechen müssen im Bundestag und es gibt aber daneben wohl noch eine andere Gruppe, die im Gespräch ist, das ist einmal, jetzt kommen noch drei Namen, Thorsten Frei, der Kanzleramtschef von der CDU. Dann haben wir von der SPD Björn Böning, der ist Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Und was ich interessant finde, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass von der CSU Alexander Dobrindt dabei ist. Mhm. Alexander Dobrindt, wie wir wissen, ist ja eigentlich Innenminister, aber Alexander Dobrindt ist ein Kompromissfinder und hat da, glaube ich, auch sehr viel zu beigetragen, dass wir überhaupt diese schwarz-rote Koalition bekommen haben, weil der wirklich gut verhandeln kann. Und das fand ich jetzt interessant, dass die drei offenbar auch über dieses große Problem sprechen.
Aber dann passt hier perfekt die Nachricht, die wir von unserer Hörerin Daniela bekommen haben. Ich hatte ja am Montag dazu aufgerufen, wenn ihr noch Fragen habt dazu, gerne her damit. Und Daniela möchte gerne wissen, was wäre, wenn die Abstimmung im Parlament stattfindet, die junge Gruppe der Union, also die junge Union dagegen stimmt und das Gesetz mit Stimmen der Opposition angenommen wird, zum Beispiel der AfD. Was passiert dann?
Dann platzt diese Regierung, weil das,
weißt du, das sehr simpel, Anna, danke für diese aufmunternde Einschätzung.
Naja, also die Regierung ist ja angetreten mit einer Mehrheit, um mit dieser Mehrheit Gesetze zu verabschieden. Und das ist die Aufgabe der Regierung, auch mit an der Spitze Friedrich Merz. Und wenn diese Regierung nicht mehr in der Lage ist, Gesetze zu verabschieden mit ihrer eigenen Mehrheit, dann macht sie ihren Job nicht und dann kann sie nicht mehr weiter regieren, weißt du? Und deswegen sage ich das so brachial, dann platzt die Regierung. Also die müssen schon eine eigene Mehrheit auf den Platz bringen. Also das heißt, CDU, CSU müssen sich überlegen, wie sie diese 18 jungen Männer und Frauen mit an Bord bekommen und die SPD auch. Die brauchen ihre eigene Mehrheit. Das hatte sich jetzt ja diese Woche schon die Linke angeboten und hatte dann so in Richtung SPD gesagt, also liebe Leute, wir können auch mithelfen, diese 18 Stimmen von der jungen Gruppe bei CDU und CSU auszugleichen. Aber so funktioniert es nicht. Die Regierung braucht eine eigene Mehrheit.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich würde vermuten, dass man es nicht drauf ankommen lässt. Also, dass man mit diesem Gesetzesentwurf jetzt so in eine Abstimmung gehen würde. Die werden schon vorher, genau um das zu verhindern, was du gerade skizziert hast, und ich glaube, du hast da vollkommen recht, dass man das aber verhindert und eben im Vorhinein ganz klar klärt, wie sind hier die Mehrheiten, haben wir sie oder haben wir sie nicht. Und solange wird dieses Entwurfsprojekt nicht in die Abstimmung gehen.
Aber eine letzte Frage zu unserem Rententhema habe ich tatsächlich noch. Was ist eigentlich mit den jungen SPD-Abgeordneten? Können die nicht die konservativen jungen Kolleginnen und Kollegen von der Union überzeugen? Oder sind die auch der Meinung, das ist alles viel zu teuer, was sie da
vor? Also die haben das ja versucht. Es gab ja einen Aufruf, ein Papier, das die veröffentlicht haben. Also die sogenannten jungen Abgeordneten der SPD-Fraktion. Und haben sich da ganz klar hinter dieses Vorhaben gestellt. Und haben das auch so begründet, dass es hier keine Frage von alt gegen jung sei, sondern es sei hier eben eine Frage der Gerechtigkeit. Also insofern hat das, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich zur Lösungsfindung beigetragen.
Nein, vor allen Dingen, weißt du, weil kulturell, politisch sind Jusos und Jungunionisten sehr weit voneinander entfernt. Also die sind viel, viel weiter entfernt voneinander als zum Beispiel Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Weißt du, die zusammen zu bekommen, da ist der gemeinsame Nenner, ist, sie sind jung, aber ich würde sagen, das war es dann auch.
Okay, also können wir zusammenfassend sagen, das Problem bleibt erstmal ungelöst.
Ja.
Und ja. Es ist nicht das einzige Problem, was Friedrich Merz hat.
Nein.
Es gab diese Woche eine Bemerkung von unserem Bundeskanzler, die viral ging und die sich auf den Klimagipfel in Brasilien bezog. Die hat, ja, wie soll man sagen, ja, ein bisschen für Verwirrung gesorgt und das nicht nur in Brasilien. Er hat sich bei seiner Aussage auf Belém bezogen und das ist eine Großstadt im Norden Brasiliens, wo die Weltklimakonferenz stattgefunden hat. Und wir hören mal kurz rein, was Friedrich Merz da gesagt hat.
Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Ah, oh, nein. Also man möchte ihn packen und schütteln und fragen, warum sagst du sowas? Anna, was ist das irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen? Warum hat er das gesagt?
Also er hat das, was wir gerade gehört haben, hat er bei einer Rede hier in Berlin vergangene Woche gesagt. Das war beim Handelsverband. Ne? Da sind so Vertreter von Kaufhausketten und Supermärkten. Und da hat er das gesagt. Und er hatte erzählt von seiner Rückreise von Brasilien, von Belém, mit den Journalisten, die ihn begleitet haben. Und er hat dann auch noch aus einem Hintergrundgespräch erzählt. Und üblicherweise läuft es so, wir Journalisten erzählen nicht, was uns ein Politiker Politiker im Hintergrundgespräch gesagt hat. Aber der Politiker sollte jetzt auch nicht unbedingt erzählen, was wir Journalisten in einem Hintergrundgespräch gesagt haben. Weißt du, das ist sozusagen schon mal der erste Patzer, der erste dekodierte Patzer, wenn du so willst. Ne? Wir sind ja der Berlin-Code. Das zweite ist halt die Art und Weise, wie er das sagt. Ich hatte mir die Rede vergangene Woche angehört und hatte das halt auch gehört zum Schluss, weil das war der Handelsverband und ihr wisst ja, es sieht wirtschaftlich gerade nicht so doll aus in Deutschland. Und dann hat er versucht, vor diesen Handelsverbandsleuten den Punkt zu machen, Deutschland ist aber schon ein gutes Land. Und dann ist ihm offenbar das eingefallen, was wir gerade gehört haben. Und das ist halt manchmal so bei Friedrich Merz, dass er eigentlich was Positives sagen will. Deutschland ist wirklich ein gutes Land. Und dann nimmt er das und disst halt irgendjemand anderes im selben Atemzug.
Das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? Weil man kann ja schon nachvollziehen, was er damit aussagen wollte, was er adressiert hat. Aber es eben auf diese Art und Weise zu tun, ich frage mich da auch manchmal, hat er noch nicht richtig verstanden, wie auch eben neue Medien funktionieren, dass man eben Dinge auch ausklammern kann und dass die weltweit viral gehen, wie in diesem Falle. Das ist ja ganz schnell gegangen, dass das auf sämtlichen Kanälen ausgespielt wurde und zwar nur dieser eine Teil. Und das sah dann wirklich nicht so gut aus.
Du sagst es, Iris, also da kommen wir gleich drauf, aber der hat doch auch Berater um sich herum. Die müssen ihm doch sagen, pass auf, du musst irgendwie gucken, wenn du was sagst, es geht sonst sofort viral. Es kann aus dem Zusammenhang gerissen sein, auch wenn du es nett machst. Du musst aufpassen, wie du es sagst. Hat er nicht da Leute um sich herum, die sagen, nicht machen oder das dürfen sie nicht? Wie läuft das?
Also er hat da schon Leute um sich rum und er hat da auch schon Leute, die genau hinhören, die dann hier und da auch zusammenzucken. Die Sache, der Vorteil bei Friedrich Merz ist auch sein Nachteil. Der Vorteil von Friedrich Merz ist, und ich habe das jetzt am Sonntag gemerkt, auch als wir ihn im Bericht aus Berlin als Gesprächspartner hatten, er antwortet auf Fragen. Eine Freundin von mir ist Berlin-Code-Hörerin und die erzählte mir, als sie sich das dann Sonntag angeguckt hatte, sagte, Anna, der antwortet, das ist ja ein Politiker, der antwortet auf Fragen. Und das, wie gesagt, ist ein Vorteil. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, bei so anderen Sachen wie bei Stadtbild zum Beispiel, das war ja auch eine Antwort von ihm auf eine Frage, da kommt dann halt auch immer mal wieder was Unbedachtes raus. Und deswegen, von dem, was ich so bisher gesehen habe, die vergangenen Monate, er meint bestimmte Leute und vergisst, dass er andere Leute dadurch dann auch verletzt. Also weil, klar, ich meine, weißt du, ich komme aus Dortmund und jeder, der was Schlechtes über Dortmund sagt, ne, den finde ich schrecklich. Und genauso ist es natürlich mit den Leuten da in Berlin, so dieses ernsthaft, da kommt er hier für eine kurze Rede hin. Es war ja auch ein sehr, sehr kurzer Abstecher von Friedrich Merz da auf der COP, bevor die begonnen hat, ne, der Klimagipfel. Und dann hinterlässt er, wenn du so willst, so einen Stinker.
Ja, es ist wirklich im wahrsten Wortsinne ein Stinker. Es wurde ja häufig auch schon vorher gesagt, der größte Gegner von Friedrich Merz sei Friedrich Merz selbst. Und ich finde, an dieser Aussage, die bestätigt sich von Mal zu Mal immer mehr.
Ja, also ihr habt es schon angesprochen, ne? Er hat es ja vor ein paar Wochen mit dieser Stadtbilddebatte ausgelöst und in dieser Woche hat ihn das quasi wiederverfolgt. Es gab nämlich in Berlin die Verleihung des Talisman-Preises. Und als der Bundeskanzler da die Bühne betreten hat, gingen rund 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Protest gegen seine Stadtbildäußerung raus. Sie trugen dann so Sticker mit der Aufschrift »Wir sind das Stadtbild« und haben erst nach gut 20 Minuten, also als der Kanzler fertig war mit seiner Rede, die Plätze wieder eingenommen. Ich war tatsächlich auch da, weil ich diese Veranstaltung moderiert habe. Das muss man sich vorstellen. Talisman, das ist von der Stiftung, Deutschlandstiftung Integration. Die machen das immer einmal im Jahr und die wollen damit Menschen in den Vordergrund rücken. In diesem Jahr waren es Sportlerinnen und Sportler. Einfach die ja mit Haltung, mit ihrer Vita zum Symbol für Zusammenhalt geworden sind. Und das rückte dann alles so ein bisschen wieder in den Hintergrund, hatte ich so das Gefühl. Dann kam halt diese Rede und dann sind die halt aufgestanden. Dann stehst du da und denkst so,
Was hast du dir denn gedacht?
Ich habe gedacht, oh, eigentlich muss ich doch zum Zahnarzt. War da nicht was?
Aber es war schon spät und der Zahnarzt war zu, ja, also musstest du bleiben.
Genau, ja, also das sind tatsächlich so diese Momente, sage ich jetzt was dazu oder nicht? Und dann dachte ich so, ich kann das nicht unkommentiert lassen. Und hatte echt, mir so der Schweiß hinten am Nacken literweise runtergelaufen. Und dann bin ich danach auf die Bühne und habe mich tatsächlich getraut zu sagen zu Friedrich Merz, Herr Bundeskanzler, Ich finde, Sie haben dazugelernt. Das hat man Ihrer Rede angehört. Weil es kommt halt auf Nuancen an, wie man sie setzt. Mhm. So. Mhm. Und dann dachte ich so, entweder steht er jetzt auf und knallt mir eine. Dann gab es tatsächlich Applaus. Und ich wusste nicht, schätze ich das jetzt richtig ein? Kommt das im Raum gut an? Und danach sind ganz viele zu mir gekommen und meinten so, oh, wir hätten nicht gewusst, was wir da sagen. Aber es war so richtig und so wichtig, dass du das gesagt hast. Und man muss auch sagen, auch diese ganze Rede, die er gehalten hat, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Er hat wirklich drauf geguckt, dass jedes Wort sitzt. Und er hat ja auch sowas gesagt, also warum war Friedrich Merz überhaupt da? Mhm. Das sollte man vielleicht einmal sagen. Er ist Schirmherr gewesen, das erste Mal für diese Stiftung. Deswegen sollte er da sein und er war auch da. Und hat ja auch davon gesprochen, dass diese ganzen Anwesenden, dass das halt Vorbilder sind für so viele junge Menschen mit Migrationshintergrund. Und die es natürlich auch nicht immer einfach hatten und so. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Deswegen war das so, oh, ja.
Das Problem ist, es kommt leider nicht mehr an, ne? Bei vielen aus der migrantischen Community. Und ich zähle mich, um ehrlich zu sein, auch dazu. Man hat eben diese Verwundung mitgenommen, wie Eltern auch hier behandelt wurden. Ich muss immer an meinen Gastarbeitervater denken, bei Ford am Fließband. Wie man da auch in, ne, ganz früh, auch schon 70er, 80er Jahren, wie man mit solchen Menschen umgegangen ist. Die hatten wirklich nicht wahnsinnig viel zu sagen, dass man überhaupt die Staatsbürgerschaft bekommt. Das war damals alles sehr, sehr weit weg und das vererbt sich auch ein Stück weit. Das trage ich auch ein bisschen auch noch in mir drin. Und wenn man dann eben solche Diskussionen bekommt, und es ist leider immer die gleiche Kerbe, einmal einen rauszuhauen oder einfach auch als Politiker mal auf eine Frage wirklich auch ehrlich zu antworten, ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Aber er trifft hier halt immer sehr, sehr häufig, wenn er so einen raushaut, die migrantische Community. Und man ist da ein bisschen wundgescheuert. Und insofern konnte ich das sehr gut nachvollziehen, dass dann auch die migrantischen Leute, dass sie auch rausgegangen sind und sich das gar nicht mehr angehört haben. Was aber schade ist, ne? Weil dann eben dieses Vermittelnde, und wenn er dann so eine Rede hält, die auch wirklich auch versucht, hier nochmal einen Bogen zu schlagen, das kommt dann leider nicht mehr an und das ist echt ein Problem.
Linda, wie ist das denn bei ihm angekommen? Was hat er denn davon mitbekommen? Weißt du das?
Ja, ja, alles, ne? Also die,
also, das auch, war ja, also man, also konnte der, das auch genau
das
sehen.
Konntest du sehen.
Ich habe nur dieses Video gesehen, weißt du, was von hinten aufgenommen wurde, also wo sozusagen von hinten über die Zuschauer auf die Bühne gefilmt wurde, während er dann sprach. Und dann gingen ja diese 30 Leute raus. Mhm. Und das konnte man von vorne auch so genau sehen.
Genau, weil der Raum war insgesamt beleuchtet. Du hast es ja manchmal so, wenn du auf einer Bühne stehst, dann guckst du in ein schwarzes Loch, weil es im Publikumsraum dunkel ist und dann siehst du nicht, wer wo sitzt. Und da war es aber hell beleuchtet, sodass du das alles volle Kante mitsehen konntest. Und er hat seine Rede durchgezogen. Mhm. Also du hast es vielleicht manchmal an der Stimme gemerkt, dass ihm jetzt nicht ganz wohl zumute war. Und als er fertig war, sind die ja dann reingekommen. Dann gab es ja die Preisübergabe. Und da war der halt auch total aufgeschlossen den Preisträgerinnen und Preisträgern gegenüber. Deswegen, das ist halt echt eine schwere Diskussion, finde ich. Also ich bin voll bei dir, was du gesagt hast. Ich kann das auch verstehen, dass da Leute aufgestanden sind. Und trotzdem denkt man manchmal so, aber eigentlich sind wir doch jetzt gerade hier, um tolle Menschen auszuzeichnen. Und der Fokus ist aber gar nicht da, sondern alles geht viral um dieses Aufstehen der Menschen. Und alle fokussieren sich darauf. Der eigentliche Kern dieser Veranstaltung gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen ist so, ja, ich möchte seinen Job nicht machen. Das kann ich hier an dieser Stelle vielleicht so einmal dazu sagen, ja.
Ich fand interessant, was Serap Güler gesagt hat. Das ist ja eine Frau mit türkischen Wurzeln, Staatsministerin im Auswärtigen Amt von der CDU. Und die hat es kritisiert, dass die 30 Leute rausgegangen sind. Sie hat gesagt, sie fände das äußerst unpassend und befremdlich. Und dann sagt sie noch, wenn es den Stipendiaten um Aufmerksamkeit ging, ist die Aktion gelungen, aber sie hätte dann doch sich eine andere Art der Kritik erwartet. Also sozusagen zur Vollständigkeit des Bildes wollte ich das nochmal hier von Serap Güler anmerken, aber mein Name ist Anna Engelke und ich bin gefärbt blond manchmal und sehr teutonisch, von daher.
Das sieht aber toll aus, Anna.
Ja, aber ich will nur sagen, also, weil natürlich bei dir, Linda, bei dir, Iris, ihr auch immer noch andere Sachen hört und die Verletzung, weil ihr euch gemeint fühlt. Und ich als Teutonin nebenan denke mir, ach, das muss doch jetzt nicht sein. Aber ich fühle es anders.
Ja, aber die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie geht man jetzt damit um? Was macht man damit? Also sind wir vielleicht von den Medien auch zu schnell, zu stark? Geht es am Ende dann doch nur um diese mediale Aufmerksamkeit? Also wie ist der richtige Umgang? Was meint ihr?
Naja, also klar, ich habe gerade ja schon gesagt, dass ich es schwierig finde, dass man eben jetzt eben mal so einzelne Clips rausnehmen kann, die dann so viral gehen. Also das ist schon so ein Ding, wo man dann immer wieder drauf geht. Auch das hatten wir beim Stadtbild gesehen. Das war ja eigentlich eine Aussage, die am Ende eines langen Gesprächs, Interviews irgendwie gekommen ist. Insofern da vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht walten. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch wichtig, dass man Migration und Menschen, die hierher gekommen sind, nicht nur als politische Kulisse missbraucht, sondern sie auch wirklich mit den Anliegen, die sie haben, ernst nehmen, mit ihren politischen Einstellungen auch ernst nehmen. Anders kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren, hier auch wieder Vertrauen herzustellen.
Und dann ist es ja auch so, es ist halt der Bundeskanzler. Es ist kein Oberbürgermeister oder, sondern es ist der Bundeskanzler und sein Job ist es tatsächlich auch, die unterschiedlichen Leute bei uns im Land zusammenzubringen, um es mal ganz platt zu sagen. Und dann haben wir einen Bundeskanzler, der halt immer mal wieder einen raushaut und wir haben natürlich auch eine sehr empörungsbereite Öffentlichkeit. Ja. Also weißt du, du hast zum einen Friedrich Merz und du hast dann zum anderen auch, und da, ne, wir sprechen jetzt ja auch schon geraume Zeit darüber, also ich will uns da überhaupt gar nicht ausnehmen, aber du hast natürlich auch dann eine Öffentlichkeit, die solche Schnipsel gerne nimmt und sagt, okay, jetzt gehen wir hier mal steil.
Ja, und bevor wir unser letztes Thema besprechen, den Fall Weimar, kommt jetzt mein wöchentlicher Reminder, auf den freue ich mich immer schon. Ich wiederhole mich ja auch immer wieder gerne, an mir hat es dann nämlich nicht gelegen. Ich sag's nur, in fast 4 Wochen ist Weihnachten. Und diesen Podcast, den gibt es dann rund ein Jahr und wir haben eine Menge Themen besprochen. Aber vielleicht fehlt euch noch was. Also gibt es Themen? Sollen wir irgendwelche Themen besprechen in den Folgen an Weihnachten und Silvester, wo ihr sagt, das habt ihr noch nicht besprochen? Oder habe ich vielleicht eine Frage nicht gestellt, die ihr aber gerne beantwortet hätte? Dann bitte her mit euren Kommentaren. Schreibt mir eine WhatsApp an 030 22 88 22 88 oder schickt mir gerne eine E-Mail an berlincode@ard.de und dann sprechen wir hier in Berlincode über das Thema, das ihr gerne nochmal dekodiert haben möchtet. So, jetzt aber wieder zurück zu unserem Fall Weimar. Seit dieser Woche steht der Kulturstaatsminister der Bundesregierung Wolfram Weimar nämlich in der Kritik. Und der Vorwurf lautet, mögliche Vermischung von politischem Amt und privaten Verlagsinteressen. Also konkret geht es um sein Medienunternehmen, die Weimar Media Group, das angeblich zahlenden Gästen mit einem Prestigegipfel Zugang zu politischen Entscheidungsträgern verschaffen sollte. Iris, puh, nimm uns mal mit. Was ist das für ein Gipfel und wer zahlt dafür was?
Das ist ein eigentlich schon seit Jahren stattfindender Gipfel, der eben veranstaltet wird von der Weimar Media Group. Und dieser Ludwig-Erhard-Gipfel, der findet am Tegernsee statt und da sind durchaus wirklich sehr prominente politische Persönlichkeiten, aber eben auch Unternehmer, Medienleute. Da kommt man so zusammen. Ich hatte zuletzt einen O-Ton der aktuellen Bundestagspräsidentin gehört, die davon sprach, das ist so eine Art Davos für Deutschland. Und das fand ich, hat das Ganze wirklich auch gut umschrieben.
Okay, und warum kocht das Ganze jetzt die Woche hoch? Was ist da passiert?
Es gibt da ein Online-Medium, das nennt sich Apollo News. Das hat sich als Unternehmer ausgegeben, das an diesem Ludwig-Erhard-Gipfel teilnehmen wollte. Und dann haben die nach eigenen Aussagen eine Präsentation zugeschickt bekommen, was man als Unternehmer dann geboten bekommt gegen Geld. Das können dann teilweise bis zu 80.000 Euro sein. Und dann heißt es in dieser Präsentation unter ihre Top-Assets, Zitat, Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. Und nochmal Zitat, Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass Wolfram Weimar eben jetzt Kulturstaatsminister ist und ja irgendwie dann doch an dieser Weimar Medien Group beteiligt ist, neben seiner Frau, die 50% der Anteile hält. Das hat halt das berühmte Geschmäckle.
Ja, also da, nur noch mal diese Formulierung, die du da gerade genannt hast. Also das heißt, ich muss mir das vorstellen, ich bin ein einflussreicher Unternehmer, habe viel Kohle und kann mir dadurch sozusagen Gehör verschaffen bei Politikern und da eventuell meine Interessen auch irgendwie unterbringen?
Dieser Eindruck entsteht zumindest. Also auf Nachfrage sagt natürlich Wolfram Weimar, dass das hier nicht konkret ein Angebot war, dass man mit Bundeskanzler Friedrich Merz dann 30 Minuten irgendwo in einem bestimmten Raum bekommt. Aber es liegt bei der Formulierung doch der Eindruck nahe, dass man den Kontakt bekommt, der ja dann auch durchaus sehr wertvoll sein kann. Und das hat viele doch aufgebracht. Ja, Weimar hat sich dazu ja auch geäußert, im Deutschlandfunk unter anderem.
Genau, den hören wir uns mal kurz an.
Ich halte mich an die Regeln des Ministergesetzes und der Compliance-Regeln. Deswegen habe ich, als ich Minister wurde, die Geschäftsführertätigkeit niedergelegt. Und wir waren beim Handelsregister, haben das eintragen lassen. Seitdem bin ich aus dem Verlag draußen und habe keinen Einfluss mehr. Insofern habe ich all das getan, was man tun kann.
So, aber jetzt kann man ja sagen, er hat doch darauf reagiert.
Ja, wenn man jetzt darauf Bezug nimmt, was er da gesagt hat, dass er aus dem Verlag raus ist, das legt eigentlich ja nahe, dass er mit diesem Verlag gar nichts mehr zu tun hat. Und da offenbart doch der Blick ins Handelsregister, dass er weiterhin 50% der Anteile neben seiner Frau gehalten hat. Er sagt zwar, er hat keine Stimmrechte mehr, er ist am operativen Geschäft nicht mehr beteiligt und hat insofern tatsächlich die rechtlichen Vorgaben damit eingehalten. Was aber eben bleibt, ist, dass er nicht 100%ig transparent mit seinen verbleibenden Unternehmensanteilen umgegangen ist. Das ist etwas, was er sich vorwerfen lassen kann. Und er hat dann infolgedessen jetzt erst angekündigt, diese 50% an eine Treuhand zu geben. Für Lobby Control ist damit das Thema allerdings nicht vom Tisch, weil es bleibt ja weiterhin in der Familie und er bleibt ja auch weiterhin der Begünstigte.
Mhm.
Also nochmal zur Erklärung, Lobby Control, das ist ja ein Verein, der sich ja vor allen Dingen eben mit Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland befasst und da eben immer ganz besonders auch den Finger in die Wunde legt.
Aber das heißt noch einmal abschließend, bewegt er sich jetzt in einer Grauzone oder nicht?
Also die Experten, mit denen ich bislang gesprochen habe, sagen ganz klar, wir sehen hier noch keinen wirklichen strafrechtlichen Vorwurf. Was allerdings bleibt, das ist aber etwas, was diese Bundesregierung aktuell wirklich nicht hat. Und das ist das Vertrauen in diese Institutionen, das ist das Vertrauen, das gewisse Fingerspitzengefühl, was man als Politiker tun sollte und vielleicht besser nicht.
Und du hast vorhin von Apollo News gesprochen, die das quasi rausgefunden haben, die sich da ausgegeben haben als Unternehmer. Mir sagt das gar nichts. Was ist das für ein Medium?
Also das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt das Medium, das ich täglich nutze. Es ist ein Online-Format, das von einigen Kollegen auch durchaus in das rechtspopulistische, wenn nicht sogar rechtsextreme Milieu eingeordnet wird. Und da die Recherche ausgerechnet dort erschienen ist, ist auch gleich bei einigen der Eindruck entstanden, naja, das ist doch eine Kampagne. Das ist eine Kampagne, die aus einem bestimmten politischen Spektrum herkommt und das soll nur dem Zwecke dienen, diese Bundesregierung zu delegitimieren, Wolfram Weimar zu schädigen. Aber hier muss ich doch tatsächlich sagen, die Vorwürfe und dass hier man möglicherweise nicht das richtige Fingerspitzengefühl angelegt hat, das ist halt ja etwas, was aus einem sehr breiten politischen Spektrum, wie gesagt, von Anfang an seit Ernennung von Wolfram Weimar gekommen ist.
Anna, ich habe ja am Anfang gesagt, du beobachtest unseren Bundeskanzler, bist auch immer auf Reisen dabei. Wie ist eigentlich seine Beziehung zu Wolfram Weimar?
Also Friedrich Merz und Wolfram Weimar kennen sich lange und ich habe auch den Eindruck, die beiden vertrauen sich, sind befreundet. Also wenn man so auf das Kabinett von Friedrich Merz guckt, dann ist Wolfram Weimar in jedem Fall ein Vertrauter auch in diesem Kabinett. Soweit ich weiß, ist Weimar, glaube ich, selbst überhaupt kein CDU-Mitglied, aber er ist halt da jetzt im Kabinett als Staatsminister, hat auch sein Büro im Kanzleramt. Und das Interessante an dem Kabinett von Friedrich Merz ist ja, dass du da dort einige Persönlichkeiten hast aus der Wirtschaft, die Verbindungen haben, ne? Wie Carsten Wildberger, der ja unser Digitalisierungsminister ist, der war in der Wirtschaft, der war bei Mediamarkt, war er, glaube ich, Vorstandsvorsitzender. Und du hast Katharina Reiche, die war in der Energieindustrie. Und ich finde, insgesamt ein Kabinett zu haben und dort auch Minister und Ministerinnen sitzen zu haben, die außerhalb der Politik was gesehen haben, finde ich positiv. Es ist aber ganz klar, dass das natürlich alles sauber sein muss. Und bei diesem Punkt mit Geschmäckle, da bin ich auch bei euch, das hat auch ein Geschmäckle. Und das sieht man ja auch jetzt bei Wolfram Weimar, dass er da jetzt nochmal einen Schritt weiter gegangen ist, nachdem er sagte, eigentlich habe er soweit alles getan. Und jetzt hat er halt die 50% seiner Stimmen an der Weimar Media Group treuhanderisch übergeben. Also das muss man alles weiter beobachten. Insgesamt, ich glaube, ist es so, wie du gesagt hast, das, Linda. Es war eine Märzwoche mit E im November.
Ja, genau. Und ich danke dir, liebe Anna Engelke, und dir, liebe Iris Seiram, dass ihr mir geholfen habt beim Dekodieren dieser schwierigen Märzwoche. Dankeschön.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Und du hast uns ja auch beim Dekodieren geholfen, weil du ja bei dieser Veranstaltung warst.
Insofern gegenseitiges Dekodieren. So, und wenn ihr denkt, boah, ich bleibe jetzt einfach dran und möchte noch mehr Podcasts hören, dann haben wir tatsächlich auch direkt wieder einen Tipp für euch. Hört gerne in Extra 3 Bosettis Woche rein. Darin bespricht Satirikerin Sarah Bosetti mit einem prominenten Gast. Reden die über den Irrsinn der letzten Tage, und in der aktuellen Folge verrät Comedian Bernhard Hohecker, warum er im Hotel als Berufsbezeichnung Narr und Schelm einträgt und gerne Diktator in der Opposition wäre. Mhm. Außerdem reden die beiden über den verkannten Wert von Kompromissen in der Politik und die Versumpfung der Informationsqualität durch KI. Extra 3 Bosettis Woche gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da.